Moin, ihr Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für heute. Anders als sonst werde ich mal mich mit drei verschiedenen Fragen beschäftigen, die aber nicht ganz so lang sind. In der ersten Frage geht es darum, wieso frieren Enten nicht an den Füßen? Federvieh wie Gänse und Enten betreten Eisflächen und verbleiben dort ohne Erfrierung ihrer Gliedmassen. Warum ist das so? Enten und Gänse schützen sich vor der Kälte mit einem warmen Federkleid, das fast bis zum Boden reicht. So werden nur ihre Fußsohlen richtig kalt. Die Füße der Vögel bestehen im Wesentlichen aus Knochen und Sehnen, die von einer dicken, hornigen Haut bedeckt sind. Große Muskeln, bei denen Erfrierungen besonders dramatisch wären, fehlen in den federlosen Teilen der Beine weitgehend. Dadurch ist die Kälteempfindlichkeit herabgesetzt. Auf dem Eis wärmt der Vogel seine Füße, indem er nur auf einem Bein steht. Den anderen Fuß verbirgt er im wärmenden Gefieder. Auch beim Schlafen auf dem Eis steckt er seine Füße ins Federkleid. Bei Pinguinen, die am Südpol gut 60 Grad Celsius unter Null ertragen, lugen die Beine unter dem Rumpf kaum hervor. Pinguine brüten wochenlang auf dem Eis Eier aus, ohne dass die Füße gefrieren. Keine Frage, Vögel bekommen im Winter kalte Füße. Doch sie verlieren darüber keine Körperwärme und kühlen nicht aus. Das gelingt den Vögeln, indem sie kein warmes Blut in ihre Füße strömen lassen, sondern nur abgekühltes, dessen Wärme sie mit einem Trick im Körper zurückbehalten. Vögel haben hierfür ein spezielles System des Wärmeaustausches entwickelt, das Wundernetz. Im körpernahen Teil des Beins liegen stark verästelte, feine Blutgefäße eng beieinander. Sie führen das Blut zu den Füßen und von dort zurück in den Körper. Das in den Arterien zum Fuß laufende Blut gibt im Wundernetz seine Wärme an das Blut ab, das in die Venen von den kalten Füßen in den Körper zurückfließt. Durch diesen Wärmeaustausch im Gegenstromprinzip gelangt vorgekühltes Blut in die Füße und vorgewärmtes in den Körper. Herz, Leber und andere Organe werden vor der Kälte geschützt. Zusätzlich kann die Menge des in die Beine fließenden Bluts durch kurzgeschlossene Gefäße zwischen den Arterien und Venen reguliert und so bei einigen Arten auf ein 600stel reduziert werden. Überdies haben Vögel spezielle Fette und Eiweiße, die Beine und Füße bei niedrigen Temperaturen geschmeidig und die Nerven funktionsfähig halten. Wundernetze gibt es auch andernorts in der Tierwelt. So können Kamele die Bluttemperatur im Gehirn gegenüber der Körpertemperatur um bis zu 3 Grad Celsius absenken. In ihrem Wundernetz findet ein Wärmeaustausch zwischen den Arterien des Gehirns und dem venösen Blut aus der Nasenschleimhaut statt. Beim Hecheln wird an der Nasenschleimhaut Wasser verdunstet. Die nötige Verdunstungswärme wird dem venösen Blut entzogen. Die Arterien des Gehirns ziehen sich durch ein Netz von gekühlten Venen und werden dadurch ebenfalls gekühlt. Bei der nächsten Frage soll es darum gehen, warum gräbt der Maulwurf? Mir fällt seit Jahren auf, dass Maulwurfshügel immer nur im Herbst und Winter auf den Wiesen zu sehen sind. Im Sommer fehlen die aufgeworfenen Erdhügel. Warum buddelt der Maulwurf überhaupt und wo zur Sommerzeit? Er ist nur knapp 20 cm groß, kurzsichtig, hat einen schwarz-braunen Pelz und kennt kein Pardon. Unter der Erde bläst der Maulwurf zur Jagd auf alles, was nicht schnell genug ans Licht kommt. Tausendfüßler, Schnecken, Käfer und Kellerasseln zum Beispiel. Mit seinem guten Riecher ist er der ideale Jäger in der Unterwelt. So possierlich Maulwürfe sind, so unbeliebt sind sie bei Gärtnern und Landwirten. Sie wühlen im Erdreich und wenn sie ans Tageslicht kommen, bleibt ein unübersehbarer Hügel zurück. Grünflächen sehen dann hässlich aus und die maschinelle Bearbeitung der Felder wird durch die Erdhaufen erschwert. Die Hügel entstehen nicht beim Fangen der Beutetiere, sondern beim Erweitern oder Reparieren der Gänge. Wenn das Gangsystem einmal fertig ist, kommen so gut wie keine neuen Hügel mehr hinzu. Auch wenn man keine Sommerhügel sieht, die beste Gelegenheit, einen Maulwurf über Tage zu erblicken, ist im August. Dann werden die Jungtiere von ihren Eltern aus dem Bau vertrieben, sie müssen sich ein neues, eigenes Revier suchen. Da bleibt nur der schnelle, überirdische Weg in den nächsten Garten, wo noch kein anderer Artgenosse lebt. Hier beginnen die Jungtiere, ihre eigenen Gänge zu graben. Der Maulwurf hält keinen Winterschlaf, sondern ist Sommer und Winter in ewiger Bewegung, weiß schon Brehms Tierleben zu berichten. Er folgt den Regenwürmern und Kerbtieren und zieht sich mit ihnen in die Tiefen der Erde oder zur Oberfläche des Bodens empor, gerade so, wie sie steigen oder fallen. Nicht selten sieht man Maulwürfe im frischen Schnee oder in tiefgefrorenen Boden ihren Haufen aufwerfen und unter dem weichen Schnee unmittelbar über dem vereisten Boden machen sie oft große Wanderungen. In der Tat entdecken Gartenbesitzer Maulwurfshügel häufig auch im Winter. Dann fühlt sich der Maulwurf im ruhigen Garten besonders wohl. Belegt der Mensch den Rasen ab Frühjahr wieder mit Beschlag, verzieht sich der Maulwurf oft von allein, denn er liebt nichts mehr als seine Ruhe. Stößt der Maulwurf im Oktober große Haufen, so wird der Winter recht kalt verlaufen. Glaubt man dieser Bauernregel, verfügt der Maulwurf über prophetische Gaben. Er wirft im Herbst besonders hohe Hügel auf, weil er tiefer als gewöhnlich buddelt, um seine Würmernahrung im Winter in frostverschonter Tiefe zu finden. Soweit zum Maulwurf. Wenden wir uns jetzt einem anderen, kleineren Tier zu und der Frage, wie oft sticht eine Mücke? Summt eine Mücke nur, nachdem sie zugestochen hat, oder summt sie immer? Kann eine Mücke pro Nacht nur einmal oder mehrfach stechen? Kann eine Mücke auch durch den Pyjama stechen? Das Summen der Mücke wird durch den schnellen Flügelschlag beim Fliegen erzeugt. Wenn eine Mücke zugestochen hat, sitzt sie still, ohne zu summen. Also, beim Fliegen summt eine Mücke immer. Eine Mücke kann mehrfach hintereinander stechen, da sie ihren Stechrüssel unversehrt aus der Haut herausziehen kann, wenn wir nicht vorher draufhauen. Wenn eine Mücke einen erfolgreichen Stechversuch unternommen und ein kleines Blutgefäß gefunden hat, saugt sie sich allerdings voll Blut, für dessen Verdauung sie mehrere Tage benötigt. Nach einem solch erfolgreichen Mal sticht sie nicht noch einmal. Ob eine Mücke durch Kleidung stechen kann, hängt von der Dichte und Dicke des Gewebes ab. Ein Pyjama ist kein Hindernis. Sie sticht auch durch weit festere Stoffe wie zum Beispiel Jeans. So, das war's für heute mit meinem kleinen Podcast. Heute mit drei kleinen Fragen, die euch vielleicht schon immer interessiert haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.